möchte euch ein paar Sachen weitergeben, die mir jetzt so im Lobpreis, in der Lobpreiszeit gekommen sind. Ich möchte zwei Leute ermutigen heute. Ich möchte dich, Adrian, ermutigen heute, dass Gott dir sagen möchte, ich kenne dich. Ich kenne die Dinge, unter denen du an dir selbst leidest. Und ich habe dich lieb, so wie du bist. Ich, dein Vater, habe dich lieb, so wie du bist. Du bist nicht falsch, du bist gut und richtig und wertvoll. Habe ich den Eindruck, dass Gott dir das heute sagen will. Und möchte das auch dir, Jan, sagen, dass Gott auch dir das sagen will, dass er einen Schatz in dich reingelegt hat, dass du richtig und wertvoll bist. Und dass du nicht gering von dir denken sollst, weil er dich lieb hat und du sein geliebter Sohn bist. Und ich möchte auch noch was sagen zu unserer Situation als Gemeinde. So mein erster Eindruck, wie ich so irgendwann im Opus habe ich gedacht, boah, genießen wir es, solange es noch so klein und familiär ist, weil wer weiß, wo wir in ein, zwei Jahren sein werden. Und ich meine das ernst. Gott hat zu mir im Mai voriges Jahr gesagt, dass es die Vineyard in Wien gibt. Das ist seine Idee. Die Vineyard in Wien gibt es nicht, weil die Margit und ich da sind, weil die Hanni da war, weil der David da war. Die Vineyard in Wien gibt es, weil Gott in Wien eine Vineyard haben will. Es ist sein Plan und seine Idee, dass es eine Vineyard in Wien gibt, weil Wien eine Vineyard braucht. Und wir dürfen ihm da wirklich vertrauen. Und das hat mir die Kraft und die Zuversicht gegeben, auch wie dann im Herbst viele frustriert waren und sich gefragt hat, was ist los, es sind so wenig Leute da, wo ich mir gedacht habe, ja, eh klar, wenn Gott spricht, dann will er der Feind alles dran setzen, uns zu ermutigen. Entmutigen, Entschuldigung, ja, danke Michaela. Ja. Und auch jetzt könnte man sagen, boah, jetzt war es am Jahresanfang so toll, so viele Leute, was ist denn schon wieder los? Ja, was glaubt's, was los ist? Der Feind will halt wieder entmutigen. Und mir ist in dem Zusammenhang der David eingefallen. Der David ist zum König gesalbt worden, als junger Bursch, als junger Bur eigentlich. Ja. Und dann hat er jahrelang unter Saul gedient. Dann war er jahrelang auf der Flucht vor Saul. Und dann war er 3 Jahre lang König nur von einem kleinen Teil Israels. Und erst dann ist er König von ganz Israel geworden und hat die Feinde besiegt. Ja. Das hat man Gott auch im Frühling gesagt, wo er gesagt hat, schau, es rechne nicht damit, dass gleich die tollen und großen Dinge passieren. Wir gehen oft, es ist oft einmal notwendig, dass wir durch eine Zeit gehen, so eine Art Zeit der Bewährung, wo Gott von uns wissen will, wem glauben wir mehr. Glauben wir ihm, glauben wir dem, was er über uns sagt, oder glauben wir den Umständen. Und ich glaube, das war wirklich, danke Estera, dass du das gesagt hast, mit den Ängsten der Gemeinde. Ich glaube, da will Gott uns wirklich was sagen, dass wir keine Angst haben brauchen. Gott will, dass es eine Vineyard in Wien gibt. Und ich habe keine Ahnung, wie wir auf 100 Leute kommen sollen. Das können wir, das können weder die Margit und ich haben den magischen Knopf, den wir drücken können, dass es dazu kommt. Das wäre schön, wenn wir das hätten. Manchmal wünschen wir uns das. Aber so geht das nicht und wir wissen es nicht, aber wir können Gott vertrauen, dass er uns das schenken wird. Und oft einmal, was ich auch gelernt habe, ist eines, damit ein Bauwerk und ein großes Haus sicher steht, braucht es ein festes Fundament. Und das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Es braucht uns, Gott hat an uns noch einiges zu tun, damit wir wirklich fest und sicher stehen, damit wir alle, jeder Einzelne, ich eingeschlossen, fest verwurzelt sind in ihm. Und das wird vielleicht auch noch eine Zeit lang dauern, das weiß ich nicht. Ja. Aber das ist wichtig und das dürfen wir auch wertschätzen und vertrauen, dass Gott dann was machen wird damit. Er hat einen Plan, wir müssen ihn nicht haben. Auf meinem Klo hängt der Spruch, willst du einen Gott zum Lachen bringen, dann mach dir einen Plan. Michaela, was wolltest du sagen? Ja, gerne, wenn es passt, sehr gerne. Ich vertraue dir. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann.
Prüft er selber. Na, im Lobpreis, also ich habe diesen Gedanken gehabt, und das ist eigentlich ein sehr bildlicher Gedanke. es ist gut, immer im Lobpreis, also in die Gegenwart Gottes zu kommen, ja. Und auch, wie du gesagt hast, auch wenn die Umstände manchmal so sind, dass man glaubt, nö, es tut sich wenig oder ich spüre nichts oder was auch immer oder es sind so wenig Leute, ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt heute, ich habe dann dieses Bild gehabt, der Heilige Geist brütet über uns. Und wenn du ein Nest anschaust mit Eiern, ja, die müssen so und so lang bebrütet werden, bis dieses Küken schlüpft, ja. Und da ist nichts vorher, das kann nicht, das muss wachsen und es schlüpft. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der Heilige Geist brütet über uns. Und wer weiß, wann, in wem, was jetzt, also welches Küken da rauskommt, sozusagen das neue Leben, das Gott schenkt. Ja. So nach und nach werden die Dinge springen und kommen.
Danke. Der Text für die Predigt hat mich schon vor längerer Zeit angelacht, wie wir so dieses Thema gehabt haben, komm, wie du bist. Wie wir gesagt haben, wir möchten da in die Tiefe gehen. Wir möchten aus der Bibel heraus das ausgraben, was Gott dazu sagt, wie er dieses komm, wie du bist siehst. Wie er das meint, war eine Geschichte, die mich angesprungen hat, die Berufung vom Jesaja. Es gibt einen Bibeltext, den wir... Warte, Ruth, kann ich den Text haben? Ich möchte euch den vorlesen, ja. Letzte Woche war, bring was du hast. Heute sind wir wieder bei komm, wie du bist. Wir springen da so ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, das macht nichts. Da können wir auch. Wir machen es einfach so, wie es Gott uns aufs Herz legt, im Vertrauen darauf, dass es gut ist, so wie es ist. Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als König Usir starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügeln. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphim flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein oder eine glühende Kohle in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt und deine Sünden sind dir vergeben. Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, Herr, hier bin ich, sende mich. Das war für Jesaja ein unglaublich erschreckendes Bild. Er ist im Inneren, er sieht sich in dieser Vision im Inneren des Tempels und sieht Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und warum das jetzt für Jesaja so furchterregend war, da habe ich euch ein Video mitgebracht, wo das ein bisschen verdeutlicht wird, warum das für ihn so dramatisch war und wo er glaubt hat, Wahnsinn, ich muss jetzt sterben, ich muss vergehen in der Gegenwart dieses Gottes.
Sogar noch weiterdenken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es.
Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen.
Das ist Absicht. Ich habe da nur einen Ausschnitt gebracht, weil das Video viel länger ist. Das ganze Video ist übrigens auf der Homepage verlinkt. Auf der rechten Seite da, in dem Neuigkeiten-Blog, da könnt ihr euch das in ganzer Länge anschauen. Warum habe ich euch das gebracht? Weil es für mich auf so eine schöne Weise und auf sehr anschauliche Weise zeigt, was was heilig, was Gottes Heiligkeit, was Gottes Größe, was Gottes Macht bedeutet eigentlich, ja. Wie dramatisch das ist. Und warum Jesaja wirklich Angst gehabt hat, vernichtet zu werden, das wird da aus diesem Video für mich so gut nachvollziehbar. Einfach weil er gesehen hat, er sieht in der, wirklich in dieser dramatischen Schärfe den Unterschied zwischen dem absolut guten und außergewöhnlichen Gott und seiner eigenen menschlichen Zerbrochenheit. Und so wie im Video merkt er, dass er in der Gegenwart von so einem außergewöhnlichen, mächtigen und vor allem durch und durch guten Wesen, dass er kann da unmöglich bestehen, das geht nicht. Ja. Aber das Ungewöhnliche, was dann geschieht, ist nämlich Folgendes. Jesaja wird eben nicht ausgelöscht. Gott schickt einen Seraphim, das ist ein ganz eigenartiges Engelwesen, das wir in der Form nur hier im Jesaja beschrieben finden und in der Offenbarung dann noch einmal, der seine Lippen mit dieser glühenden Kohle oder diesem glühenden Stein berührt, um ihn zu reinigen. Ich erkläre euch ein bisschen die Bilder. Das Feuer wird in der Bibel immer wieder verwendet als Bild für die Reinigung, für die Befreiung von allem, was uns von Gott trennt, von allem, was uns beschmutzt, verunreinigt, wegzieht von Gott, was uns und andere zerstört und uns und anderen schadet. Der Schmelzofen ist ein oft gebrauchtes Bild, wo ein Metall in diesen Ofen bis zur Weißglut erhitzt wird und dann setzt sich oben an der Oberfläche die Schlacke und die Unreinheiten ab, die werden dann runtergezogen, so mit einer Schaufel passiert das, zieht man das dann so runter mit so einem flachen Ding und überbleibt wirklich nur mehr das reine Metall. Und das ist kann ein heftiger und schmerzhafter Prozess sein, ja. Aber das macht Gott nicht, weil er böse ist oder weil er uns was antun will, sondern weil es weh tut, wenn wir das aufgeben müssen, was uns, an dem wir so hängen, nämlich unsere Unabhängigkeit und unseren Stolz. Die Lippen, da habe ich eine interessante Erklärung dazu im Jakobusbrief gefunden. Jakobus Kapitel 3 am Anfang. Schreibt er, wir alle machen viele Fehler. Aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Und später steht dann, die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Ihr wisst um die zerstörerische Kraft negative Worte. Wahrscheinlich haben die meisten von das am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn andere böse Worte über einen aussprechen und schlechte Dinge über einen sagen und einem schlechte Dinge zusprechen. Wie verletzend und zerstörerisch das ist. Ja. Und Jesus sagt im Lukas-Evangelium, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Deswegen diese Reinigung der Lippen, weil da das rauskommt, was uns verunreinigt, das, was wir denken, unser Charakter und so weiter, das kommt da heraus. Und wenn Gott diese Stelle an unserem Körper reinigt und rein macht, dann verändert das unser Innerstes. Es ist also kein Zufall, dass Jesaja von einem Volk mit unreinen Lippen spricht, aber eben genau dort greift Gott reinigend ein und sagt im Grunde, komm, wie du bist. Komm, wie du bist. Ich kümmere mich um den Rest. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft dieser Bibelstelle. Gott sagt zu Jesaja und durch diese Bibelstelle zu uns, ich weiß um deine Unvollkommenheit, ich weiß um deine Fehler, ich weiß um deine Schwächen. Aber komm, wie du bist, zu mir, komm in meine Gegenwart und überlasse es mir, mich um den Rest zu kümmern. Und was mir dazu eingefallen ist, ich habe das auf Facebook geschrieben, weil das ist mir so gekommen in der Vorbereitung dieser Predigt, wo ich dann geschrieben habe, wir haben keinen bösen Gott, der uns beim kleinsten Fehler ins Höllenfeuer schmeißt. Das ist so ein Negativklischee, mit dem wir als Christen immer wieder konfrontiert werden, weil das halt so, ja, das ist so ein bisschen retro. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist das krasse Gegenteil von dem, was die Bibel uns über Gott sagt. Die Bibel sagt, dass wir einen guten Gott haben. Dass wir einen Gott, guten Gott haben, der alles dran setzt, um uns das zu ersparen. Er will das nicht. Er macht alles, was notwendig ist, damit uns dieses Schicksal erspart bleibt, weil er uns so sehr liebt und weil wir ihm so wichtig sind. Seht ihr den Unterschied? Und wie das dieses Bild vom strafenden Vater zertrümmert, das unsere Kultur, sage ich jetzt einmal, sehr geprägt hat, so vom katholischen Hintergrund her. Dieser strafende Vater, der nur darauf wartet, na, und dann psch, kommt der Blitz runter und dann schlagt es ein. Und dann passieren die schlechten Dinge in deinem Leben, weil du so böse bist. Das will uns der Feind erzählen. Das ist das Bild, das der Feind in unsere Köpfe pflanzen will. Und das im krassen Gegensatz steht zu dem, was Gott, wie Gott wirklich ist. Wie er uns sieht und wie seinem Wesen entspricht. Und das Interessante ist, wie reagiert Jesaja? Seine Reaktion sagt, hier bin ich, sende mich. Und für mich ist das sehr spannend, weil ich glaube nicht. Und da ist auch so eine Lüge, die uns als Gemeinde sehr geprägt hat. Und ich mir so sehr wünsche, dass wir das endlich hinter uns lassen können. Diese Lüge, dass da Druck und Schuldgefühle dahinter stehen, wenn wir für Gott etwas tun sollen. Das ist eine Lüge, mit der der Feind uns lähmen und außer Gefecht setzen will. Das ist eine Lüge, mit der der Feind uns das Genick brechen will. Jesaja sagt nicht, jetzt muss ich, aber oh Gott, nein Gott, und oh, wenn ich jetzt nicht und so. Da bin ich sowas von überzeugt, dass das nicht seine Motivation hat, sondern weil er erlebt hat. Dieses unglaubliche Gefühl der Befreiung, wenn du weißt, du bist von deiner Schuld befreit. Du tragst diesen Rucksack nicht mehr mit dir herum. Du bist befreit von dieser Trennung von Gott, wo du keinen Plan hast, wo du irgendwo herumtappst und eigentlich nicht weißt, wohin in deinem Leben. Auch wenn du es glaubst zu wissen. Es ist die Liebe, die ihn antreibt. Und es ist die Liebe, die uns antreibt, wenn wir was tun wollen, wenn wir rausgehen wollen zu den Menschen. Mir sind zwei Beispiele in den Evangelien eingefallen. Es gibt diese Geschichte von dem Besessenen aus Gerasa, heißt das. Das war ein Mann, der war massiv von vielen Dämonen belastet. Die haben in ihm gewohnt und haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und dieser Mann war extrem gefährlich. Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch das bitte mal bildlich vor. Wir hören das immer und so und denken sich ja, aber stellt euch das bitte mal vor. Da ist ein Mann, der rennt irgendwo nackt herum, nimmt Steine, schlägt mit Steinen auf sich ein, schreit herum wie ein Verrückter. Wenn man ihn fesseln will, weil er so gefährlich ist, weil die Leute Angst haben, dass der sie auch mit den Steinen da schlagt oder sonst irgendwas macht, dann nehmen sie Ketten, fesseln ihn und der macht Back, zerreißt die Ketten einfach so, wie wenn das Stricke wären, ja. Also Stricke ist auch nicht so leicht zu reißen, gell? Aber wenn das irgendwelche Schnürlen wären, so, Zwirn, ne? So, Bock. Stimmt, Stricke, danke Andreas. Ja. Und was macht dieser Mann, als Jesus ihn befreit und als er plötzlich wieder sauber gewaschen ist, nicht mehr vor dem Dreck starrend und Blut verschmiert und ich weiß nicht, wie der ausgeschaut, der muss ja furchtbar ausgeschaut haben, dann sitzt er sauber gewaschen und normal angezogen da. Und dieser Mann sagt Jesus, komm, erzähl den Menschen, was Gott dir Gutes getan hat. Und der ist voller Begeisterung hingegangen und hat den Menschen gesagt, boah, stellt euch vor, ich habe Jesus getroffen. Dieser Mann hat mich befreit. Dieser Mann ist der, auf den wir warten. Das ist der Erlöser, nach dem wir uns alle so gesehnt haben. Schaut mich an, was er mit mir gemacht hat. Und folgt ihm nach, weil das ist das Beste, was euch passieren kann. Ich kann da keinen Druck und keinen Stress sehen. Oder da gibt's die Geschichte von der Frau am Brunnen, die nach damaligen Maßstäben einen fürchterlichen Lebenswandel geführt hat. Nach damaligen Maßstäben war eine Frau, die fünfmal verheiratet war und dann, oder vier, weiß ich jetzt nicht auswendig, fünfmal verheiratet war und nach fünf Ehen mit einem anderen zusammengelebt hat, mit dem sie nicht verheiratet war, die war so ziemlich das Letzte. Das war so die, wo man sich gedacht hat, pff, nur nicht anstrafen. Und die hat Jesus nicht verurteilt. Und wie sie Jesus begegnet ist und wie sie bei Jesus erlebt hat, dass sie bei ihm das findet, wonach sie sich immer so sehr gesehnt hat und nie gefunden hat, ja. Dann geht sie voller Freude in ihre Stadt zurück und erzählt allen, hey Leute, ich habe den Messias gefunden. Ich glaube wirklich, dass das der ist, nach dem wir uns so lange gesehnt haben. Also lösen wir uns bitte von dieser Lüge, dass es Stress und Druck ist. Die Liebe treibt uns an. Und wenn wir dabei Stress und Druck verspüren, dann liegt es an uns, dass wir noch von einem falschen Bild von Gott ausgehen, von dem strafenden Vater, von dem strengen Vater, das der Feind uns in den Kopf gesetzt hat, anstatt dem biblischen Bild vom guten Gott, der voller Liebe für uns ist. Weil wenn ich weiß, was Gott mir alles Gutes getan hat, dann gehe ich gern raus und erzähle anderen weiter davon. Noch einmal zur Kernbotschaft. Eins habe ich noch vergessen, es ist auch noch etwas drinnen. Hab keine Angst. Die erste Reaktion von Jesaja in der Gottesgegenwart ist, er kriegt furchtbare Angst. Er kriegt im wahrsten Sinn des Wortes Todesangst, weil er weiß, dass das wird ihn vernichten, das heilt er nicht aus, das geht nicht. Und Gott sagt, hab keine Angst in meiner Gegenwart, du darfst zu mir kommen, so wie du bist. Du bist genug, so wie du bist, und ich kümmere mich um alles andere. Der Jesaja war nicht perfekt. Es ist ihm auf erschütternde Weise klar geworden, wie er da im Tempel war und Gottes Herrlichkeit sieht. Wenn er es vorher nicht gewusst hat, dann hat er es in der Situation ganz genau gewusst, ja. Aber das war für Gott nicht das Entscheidende. Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. Ja, genau. Das ist das Innerste vom Tempel, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein darf. Genau, wo die Bundeslade gestanden ist. Mhm. Was heißt das ganz praktisch? Die schlechte Nachricht ist, du kannst so perfekt sein, wie du willst, es wird nicht reichen. Es wird immer zu wenig sein. Das ist die schlechte Nachricht für alle, die so in der Leistungsorientierung drinnen sind und die glauben, sie müssen es bringen und so weiter. Es tut mir leid, es geht nicht, ihr werdet es nie schaffen. Ja. Die gute Nachricht daran ist, ihr braucht es auch nicht schaffen. Hört auf, euch zu stressen. Hört auf, euch Stress und Druck zu machen. Ihr braucht das nicht. Das ist eine unnötige Arbeit, die ihr euch macht, weil wenn du dich wie der letzte Versager fühlst oder wie der tollste Superchrist, wir alle stehen auf einer Stufe vor Gott. Da gibt es keinen Unterschied. Noch so ein Satz, der mir eingefallen ist. Es kommt nicht darauf an, wie viel wir für Gott tun können und was wir ihm bringen können. Wenn wir Jesus nachfolgen, hat das in erster Linie damit zu tun, ob wir das annehmen können, was er für uns getan hat. Ich sage das noch einmal. Es kommt, wenn wir mit Jesus gehen, kommt es nicht darauf an, wie viel wir für Gott tun können und was wir ihm bringen können. Sondern Jesus nachzufolgen hat in erster Linie damit zu tun, ob wir das annehmen können, was er für uns getan hat. Und das Tun kommt dann ganz automatisch. Und es ist richtig, der Jakobus schreibt, dass ein Glaube ohne Werke tot ist, aber schaut euch die Reihenfolge an. Glaube zuerst. Und das, was wir tun, als Folge. Und wenn am Leben von einem Menschen nichts zu erkennen ist, dass der Jesus nachfolgt, dann darf man schon einmal nachfragen. Was ist los mit dir? Was ist da los in deiner Beziehung zu Jesus, dass da nichts sichtbar wird, ja? Aber das Problem wird nicht gelöst, indem sich die Person dann mehr zusammenreißt und mehr bemüht, sondern indem der Glaube dieser Person wächst. Und das heißt, das Vertrauen und das Erleben und die Nähe zu Gott, das muss wachsen. Richtig, genau. Das sind auch tot. Ja. Gott verwendet dich so, wie du bist, mit allen Hindernissen und Blockaden, die jetzt vielleicht noch in dir tragen, die du jetzt vielleicht noch in dir trägst. Ja, das ist auch so was Wichtiges. Gott möchte uns Schritt für Schritt befreien. Ja, das ist sein Herzenswunsch, weil er uns Gutes tun will. Aber er kann uns schon jetzt verwenden. Wir müssen nicht erst die 7 Stufen der Reinigung durchlaufen, bis wir fähig sind, bis Gott uns brauchen kann. Ja, ist auch so eine Lüge. Wir können so, wie wir sind, egal wie es uns im Moment geht, kann Gott uns verwenden. Weil er größer ist. Ich muss daran denken, wie ich letzte Woche habe ich für die Melina gebetet. Ja. Und Gott hat mir da dann gezeigt, ich soll dir sagen, schau Melina, du bist ein Kind, aber darauf kommt's nicht an. Wichtig ist nicht, ob du ein Kind bist, ob du ein Kind bist und dich glaubst du, na, ich bin noch so klein und ich kann das noch nicht. Wichtig ist Jesus in dir. Und Jesus in der Melina, in dem kleinen Mädel, ist dasselbe wie in mir. Mit derselben Kraft, mit derselben Autorität, mit derselben Vollmacht, ja. Jesus ist immer dasselbe, egal ob wie ich mich jetzt gerade fühle. Ja. Ich möchte ein bisschen darüber erzählen, was ich da gelernt habe, im Zusammenhang, wie der DAX da war, ja. Es waren tolle Sachen, die wir von ihm gehört haben, aber das, was mich wirklich verändert hat, war zu erleben, wie er seine Beziehung mit Jesus lebt. Nämlich, ich sage es jetzt einmal so, schonungslos ehrlich. Und wisst ihr, Ja, natürlich, ich rede jetzt immer nur von den schlechten Momenten. Ich habe nicht nur schlechte Momente, ihr braucht euch keine Sorgen um mein geistliches Wohlergehen machen. Ich nehme dir nur, weil ich glaube, dass wir es da am meisten brauchen, die Ermutigung. Ja. In meinen schlechten Momenten, wenn ich mir denke, ich pfeife drauf, ich will nicht, Jesus, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust, ja, ist es sowas von sinnlos, wenn ich dann meine Gebete in fromme Worte kleide. Warum? Weil Jesus eh weiß, wie es in mir ausschaut. Wenn ich mir das denke, dann weiß er das. Und dann kann ich mir die frommen Worte sparen. Das ist vergebliche Liebesmüh und Zeit- und Energieverschwendung. Und es ist viel besser, ich sag's Jesus, wie ich es mir denke. Auch wenn ich sage, ich weiß, dass das jetzt Blödsinn ist, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil ich es einfach will und weil ich es mir jetzt einbilde. Ja? Soll vorkommen, habe ich gehört. Vom Schwager des Bruders meiner Schwester. Ja, wurscht. Cousins meiner Schwester, damit es passt. Damit wir nicht im Kreis laufen. Was macht das? Das ist ein wichtiger Schritt in die geistliche Reife. Warum? Weil wenn ich das Gott so, Jesus so sagen kann, dann höre ich auf, Jesus was bringen zu wollen. Dann höre ich auf, aus eigener Kraft gerecht sein zu wollen. Dann höre ich auf, es selber leisten zu wollen. Und wenn ich aufhöre damit, dann kann Jesus nämlich reinkommen. Und dann wirkt auf eine ganz andere Art und Weise und viel tiefer in mir, als wenn ich meine Gebete in fromme Worte kleide und glaube, vor Jesus verstecken zu müssen, wie es mir gerade geht. Und ich meine natürlich auch in den guten Zeiten, dass die Sache ist die, es geht nicht darum, im Gebet fromme Worte zu finden. Es geht darum, mit Gott im Gespräch zu bleiben, mit Jesus im Gespräch zu bleiben, möglichst immer. Weil dann ist seine Gegenwart da und dann kann die in mir was machen und was bewirken und was verändern. Und dann kann ich zu Gott auch sagen, hier bin ich, sende mich. Nicht aus Druck oder Angst oder Stress heraus, sondern aus freien Stücken. Und wisst ihr was? Wenn Gott will uns etwas schenken, Gott will nicht, dass wir aktiv werden, weil er uns so einen Stress machen will, weil er will, dass wir Leistung bringen, weil er will, dass wir tun, gefälligst bitte, hallo. Gott will uns was schenken. Wisst ihr, was Gott uns schenken will, wenn wir mit uns an seiner Hand auf dem Weg machen, Das größte Geschenk, was uns Gott auf diesem Weg machen kann und machen wird und das wird er tun, glaubt mir's. Seine Nähe, aber nicht nur das. Er wird uns auch schenken, dass wir sehen können, wie er uns verwendet und was er durch uns machen kann. Und das sind Dinge, die wir aus uns selber niemals zustande bringen würden. Und das ist für mich das Größte und Schönste, was es gibt im Leben. Ich sage das so pathetisch, aber ich meine das wirklich so. Dieses nicht, ich gehe jetzt her, sei du mit mir, sondern hier bin ich, sende mich. Und dann erleben, wie Gott mich verwendet. Und wie Gott mich verwendet, um im Leben anderer Menschen Gutes zu bewirken. Das ist so unglaublich für mich und ich weiß, das kann ich nicht aus mir selber heraus. Wie soll das gehen? Aber er will mir das schenken und er will das jeden von uns schenken. Und das geht aber nur, wenn wir den Mut haben, diesen Schritt zu machen. Auch den Mut haben, vielleicht dieses Negativ-Klischee einmal hinter uns zu lassen und sagen, okay, ich habe jetzt Schiss, ich fühle mich gestresst, ich fühle mich unter Druck, aber Jesus, ich probiere es jetzt einfach trotzdem. Ja. Der John Wimmer hat erzählt, also bevor die Vineyard so richtig groß geworden ist, bevor die Vineyard überhaupt gegründet worden ist, war das, glaube ich, hat es einen Zeitpunkt gegeben, wo er ziemlich frustriert war. Er hat gerackert und gehackelt und getan und was nicht alles. Und dann hat er so Gott gesagt, Gott, was soll das? Ich racker mich krumm und schief und es passiert nichts. Was ist los? Und dann hat Gott zu ihm gesagt, John, es war super, jetzt hast du mir deinen Dienst gezeigt, was du alles machen kannst. Und jetzt werde ich dir meinen Dienst zeigen. Jetzt werde ich dir zeigen, was ich alles machen kann. Und dann ist es losgegangen. Dann ist die Kraft des Heiligen Geistes gekommen, so wie man es schon lange nicht mehr erlebt hat in der Christenheit. Und wie dann wirklich diese unglaublichen Konferenzen waren, wo die ärgsten Dinge, wo die Leute reihenweise geheilt und ich weiß nicht, was alles sind. Wo Gott wirklich die Gemeinde, die ganze Kirche erneuert hat durch diese Bewegung. Aber das war Gott, das war nicht der John. Sondern weil der John aufgegeben hat und gesagt, okay Gott, ich kann es eh nicht. Genau. Es gibt eine Konferenz, da ist der John Wimber hergegangen und hat gesagt, okay, es ist ihm vorgeworfen worden, dass er jetzt mit Musik und so weiter manipuliert. Und dass das alles hier nur Psychotricks sind. Und dann hat es keine Musik gegeben, dann hat es nur einen Sessel auf der Bühne gegeben. Und er hat gesagt, okay. Und hat sich auf den Sessel auf der Bühne gesetzt und hat gesagt, komm, Heiliger Geist. Und dann ist eine Zeit lang nichts passiert. Und dann auf einmal ist was passiert. Und dann ist der Heilige Geist gekommen mit seiner ganzen Kraft. Und warum hat der John das gemacht? Nicht, weil er sich jetzt da so spektakulär hinstellen will, sondern weil er wollte, dass Gott die Ehre kriegt, dass Gott allein die Ehre kriegt, dass Gott allein, dass die Leute aufhören, das irgendwelchen menschlichen Dingen zuzuschreiben, sondern konsequent erleben, dass das nicht von Menschen produziert ist. Ich möchte abschließen mit einem Gebetsangebot. Ich möchte euch wirklich ermutigen. Ich weiß, es ist für uns kulturell schwierig, uns zu exponieren. Oder, um es auf Deutsch zu sagen, so einmal aufzustehen und herauszuragen aus der anonymen Menge. Ja. Ich weiß, es ist für uns schwierig, bei einem Gebetsaufruf vorzukommen und aufzustehen. Ja. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Wir sind hier alle gleich. Niemand muss sich schämen, weil er sagt, ich möchte jetzt Gebet. Niemand hat ihm irgendwas voraus. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Vor Gott müssen wir uns nicht genieren. Vor Gott können wir sagen, boah, danke, da gibt's Gebet, da gibt's Erlösung, ich gehe da jetzt vor, ja. Lasst es einmal wirken auf euch. Ich will euch jetzt nichts. Wenn ihr sagt, stresst mir jetzt, ich bleibe lieber sitzen, bleibt sitzen, lasst euch nicht stressen, ja. Aber ich möchte euch Gebet anbieten. Was hat mir Gott auf Herz gelegt? 3 Dinge. Wenn du glaubst, dass du zu wenig hast oder bist, ja, dann lass bitte für dich beten. Wenn du glaubst, dass deine Schuld oder dein Versagen dich von Gott trennen, dann lass für dich beten. Und ich möchte euch auch wirklich einladen, die Möglichkeit zu nutzen, wenn ihr den Eindruck habt, ich habe mich schuldig gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Menschen verletzt, was auch immer, ja. Dann nützt auch die Möglichkeit, das vor jemandem laut auszusprechen und zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe das und das gemacht, es tut mir leid, und lasst euch dann im Namen Jesu Vergebung zusprechen. Da ist eine echte Kraft dahinter, wenn wir das auf diese Weise machen. Und da ist viel mehr Kraft dahinter, wie wenn wir das für uns allein im stillen Kämmerlein machen. Also nützt die Chance. Und wenn du Schwierigkeiten hast, das anzunehmen, was Gott für dich hat, ja, dann lass auch für dich beten. Gottes Einladung steht wirklich, dass er sagt, komm, wie du bist, du glaubst vielleicht, du bist nicht genug, du glaubst, du bringst das nicht, du glaubst, du kannst von mich nicht bestehen, aber glaube mir, ich habe mich um alles gekümmert. Und wenn wir das selber erlebt haben, an uns selber, dann macht uns das fähig, das rauszutragen zu den Menschen um uns herum. Dann macht uns das fähig, rauszugehen. Und dann werden das Menschen anziehend finden. Dann werden Menschen fasziniert sein davon, weil wir ihnen dann kein frommes Blabla erzählen, sondern wenn wir dann das machen, wozu Jesus uns beauftragt hat. Jesus hat uns nicht beauftragt zu evangelisieren, Jesus hat uns beauftragt, Zeugen zu sein. Und ein Zeuge berichtet einfach nur wahrheitsgemäß das, was er mit Gott erlebt hat. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir das an uns selber erlebt haben und wenn wir die Möglichkeit ergreifen, das uns von Gott schenken zu lassen, dann haben wir was zu sagen. Dann müssen wir uns nicht mehr klein und schwach vorkommen, wenn wir rausgehen zu den Leuten, sondern dann wissen wir uns selber von Gott beschenkt. Und mir geht es so, wenn ich mich beschenkt weiß, dann gebe ich das gern weiter. Dann ist das keine Mühe von mir. Und damit möchte ich abschließen.